sitzen bleiben.
Die DIPF-Elternsprechstunde rund um Schule, Bildung und Wissenschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des DIPF-Eltern-Podcasts Sitzen bleiben. Diesmal wieder mit Anke Wilde am Mikrofon. Unser heutiges Thema ist die Leserechtschreibstörung, kurz LRS. Und unser Gast ist Dr. Jelena Markovic. Hallo, liebe Frau Markovic.
Ja, hallo, ich freue mich sehr, hier wieder zu sein.
Ja, mich freut das auch sehr, weil wer jetzt stutzt und denkt, so Moment, die kenne ich doch aus einem anderen Podcast, der hat auf jeden Fall recht, denn wir haben in der Folge 44 schon einmal mit Frau Markovic gesprochen über eine andere Lernstörung, nämlich über die Rechenstörung oder auch Dyskalkulie genannt. Die Frau Dr. Markovic arbeitet bei uns am DIPF in dem Projekt Londi und sie und ihre Kolleginnen haben eine Internetplattform aufgebaut, die sich verschiedenen Lernstörungen widmet und die Eltern und pädagogischem Personal umfangreiches Informationsmaterial zur Verfügung stellt. Das heißt, wenn also jemand in irgendeiner Weise von irgendeiner Lernstörung betroffen ist oder sich eben über Möglichkeiten zur Diagnose oder auch zur Förderung eben informieren möchte, dann lohnt es sich auf jeden Fall sehr, auf die Website www.londi.de zu gehen. Ich habe jetzt auch extra für heute nochmal nachgeguckt, eben wie man die Buchstaben ausspricht. Also Londi, Ludwig, Otto, Nordpol, Dora, Ida, londi.de. So, genau, das jetzt erstmal zur Vorrede und wir kommen jetzt einfach mal zu unserem Thema. Deswegen vielleicht auch als allererstes immer die Definition. Was genau ist denn eigentlich die Leserechtschreibstörung?
Also Les- und Rechtschreibschwierigkeit liegt vor, wenn Kinder trotz allgemeiner Lernfähigkeit, die im durchschnittlichen Bereich liegt, andauernde Schwierigkeiten beim Erwerb von Lesen und oder Rechtschreiben haben. Mhm. 8 bis 12%, manche Studien zeigen aber auch geringere Zahlen, zwischen 3 und 12% der Kinder zeigen auch Schwierigkeiten beim Erwerb von Lesen und von Rechtschreiben. Und eine LRS, also Les- und Rechtschreibstörung, kann sich durch langsames, fehlerhaftes Lesen zeigen, durch Verständnisprobleme beim Lesen, beim Vertauschen von Buchstaben, Hinzufügen von Buchstaben, sowie auch generell bei hohen Fehleranzahlen bei Diktaten oder Texten.
Mhm, okay. Man unterscheidet da ja auch zwischen Legasthenie als Rechtschreibstörung und Dyslexie als Lesestörung. Ist das das Gleiche und man hat nur unterschiedliche Bereiche, die man da in den Blick nimmt oder wie ist das?
Sie sprechen da einen sehr guten Punkt an. Es gibt unterschiedliche Definitionen in den verschiedenen Theorien, in verschiedenen Literaturangaben. Man muss so ein bisschen überlegen, welcher Theorie man folgen möchte, beziehungsweise welchen Begriff man für sich nutzen möchte. Die Begriffe sind sehr nah miteinander verwandt. In dieser Folge hier sprechen wir von einer Lese- und Rechtschreibstörung, die mit LRS abgekürzt wird. Aber natürlich gibt es da auch Kolleginnen und Kollegen, die auch Dyslexie stattdessen verwenden oder auch Legasthenie. Je nachdem, welche Definition man sozusagen folgen möchte.
Und was sind eigentlich die Ursachen? Also wie kommt es dazu, dass man, obwohl sozusagen, wie Sie auch schon gesagt haben, die Intelligenz eigentlich im normalen Bereich ist, dann trotzdem Schwierigkeiten sind, eben zu lesen oder eben auch zu schreiben und richtig zu schreiben?
Es wird von multifaktoriellen Erklärungsansätzen ausgegangen, das heißt viele verschiedene Gründe kann es dafür geben, dass eine LRS entsteht. Es gibt genetische Faktoren, die untersucht wurden. Es gibt aber auch Theorien bzw. auch Studien, die gezeigt haben, dass Kinder auch Schwierigkeiten in Vorläuferfertigkeiten zeigen, wie zum Beispiel in der logischen Bewusstheit, in der Benenngeschwindigkeit. Sie haben auch ein geringeres Wortschatz häufiger. Das heißt, es gibt nicht nur eine Ursache, sondern es sind sehr viele verschiedene Faktoren, die miteinander zusammenspielen und die dazu führen können, dass Schwierigkeiten da auftreten.
Und gibt es irgendwie sowas, ich weiß nicht, irgendwie kommt bei mir dann schnell so dieses Bild auch so irgendwie die Gehirnareale, was glaube ich ja sowieso auch so teilweise auch Quatsch ist, weil viele Areale beim Sprechen beteiligt sind. Aber ist da irgendwie ein bestimmtes Ding, was da besonders beteiligt ist oder eben möglicherweise auch nicht beteiligt ist und einfach da sagt so, nö, ich mache lieber was anderes.
Also unser Gehirn ist sehr, sehr komplex und da gibt es viele verschiedene Areale, die dann zusammenspielen, die auch aktiviert werden beim Lesen und oder beim Rechtschreiben, generell auch beim Sprechen. Und es gibt, wie gesagt, verschiedene Studien, die sich auch auf die Gehirnebene fokussiert haben und da geschaut haben, welche Areale genauer betroffen sind. Aber so ganz geklärt ist es noch lange nicht. Und es gibt nur Hinweise, wie gesagt, dass es da auch in diesem Sprechzentrum bzw. im Verständniszentrum durchaus auch Auffälligkeiten geben kann. Wir hier fokussieren uns häufiger eher auf die Vorläuferfertigkeiten in unseren Studien und schauen dann einfach, wie generell die Vorläuferfertigkeiten ausgeprägt sind und schauen dann auch prädiktiv, wie wir dann sozusagen die Les- und Rechtschreibleistung vorhersagen können, um letztendlich auch in Umkehrschluss frühzeitige Erkennung von Les- und Rechtschreibproblemen identifizieren zu können, um da rechtzeitig fördern zu können.
Okay, das sind verschiedene Sachen, auf die ich auf jeden Fall gerne noch eingehen möchte. Vielleicht fangen wir nochmal an, diese Vorläuferfähigkeiten. Vielleicht können Sie die nochmal näher beschreiben.
Wir gehen stark davon aus, dass die phonologische Bewusstheit in der deutschen Sprache ein wichtiger Faktor ist. Phonologische Bewusstheit ist das Wissen über die Lautstruktur der Sprache. Das heißt, es hilft uns zu verstehen, welche Buchstaben, welche Laute in einem Wort enthalten sind und ist total wichtig für den Leseprozess. Das heißt, damit können Kinder erkennen, welche Buchstaben und Laute in einem Wort enthalten sind, können auch Reimspiele erkennen, können auch wissen, welche Wörter sich mit welchen Wörtern auch reimen und hilft uns beim Erwerb vom Lesen. Okay. Wenn wir da Schwierigkeiten haben, sprechen wir auch von einer durchaus erhöhten Wahrscheinlichkeit, dass auch Probleme beim Leseerwerb auftreten können, wenn Kinder in der phonologischen Bewusstheit ebenfalls Probleme haben.
Bei der phonologischen Bewusstheit, das heißt, das sind bei Sprachen wie dem Deutschen, wo die Buchstaben und das, was ich höre, ganz nah beieinander liegen, eben also so, wo die Laute und die Buchstaben eigentlich eine klare Entsprechung haben, ist dann nochmal die Gefahr, dass eine Legasthenie vorliegt, ist die dann höher oder ist die geringer? Also wenn ich jetzt beispielsweise das Französische nehme, eben wo man jetzt als Deutsche ja häufig ein Problem hat und dann sich fragt, wie muss ich das jetzt aussprechen? Oder im Englischen auch. Also gibt es da Unterschiede zwischen diesen Sprachen?
Genau, also die Sprachen unterscheiden sich in ihrer Transparenz, das heißt in der Laut-Buchstaben-Zuordnung-Konsistenz. Wir betrachten Deutsch als eine relativ transparente Sprache, wo viele Buchstaben sich mit Lauten übereinstimmen lassen sozusagen, also wo eine hohe Übereinstimmung da ist. Und wir gehen davon aus, dass in solchen transparenten Sprachen auch die phonologische Bewusstheit eine besondere Rolle spielt, die als Vorläuferfertigkeit fürs Lesen betrachtet wird.
Okay. Sie haben ja von mehreren Vorläuferfähigkeiten gesprochen. Das heißt, das betrifft nicht nur diese phonologische Bewusstheit oder eben so dieses Deckungsgleiche zwischen Lauten und Buchstaben.
Genau. Okay. Zum einen ist das Wissen über die Lautstruktur, also über die Zusammensetzung der Laute in einem Wort, über die phonologische Bewusstheit wichtig. Zum anderen gibt es auch weitere Vorläuferfertigkeiten, die ebenfalls eine Rolle spielen. Das ist zum Beispiel die Benenngeschwindigkeit. Das wird definiert als Geschwindigkeit, mit der auf ein Wort im mentalen Lexikon zugegriffen werden kann. Je mehr Einträge in diesem mentalen Lexikon drin sind, die sich durch den Leseprozess generell im Laufe des Lebens sozusagen aufbauen, je mehr da Wörter drin sind, desto eher können diese Wörter abgerufen werden. Allerdings mit einer bestimmten Geschwindigkeit, um den Leseprozess so flüssig wie möglich gestalten zu können. Das heißt, Kinder, die Probleme in der Benenngeschwindigkeit haben, die langsamer auf diese mentalen Einträge zurückgreifen können, Diese Kinder haben auch häufiger Schwierigkeiten in der Lesegeschwindigkeit. Die lesen langsamer, erlesen sich die Wörter, statt sie automatisch abzurufen, und haben dadurch auch ja, erhebliche Verständnisprobleme.
Okay, das klingt mir nach etwas, was dann auch unabhängig von den einzelnen Sprachen ist, sondern was in allen Sprachen genauso vorliegen könnte.
Wir gehen davon aus, dass verschiedene Vorläuferfertigkeiten ja auch sich natürlich in verschiedenen Sprachen auswirken. In der deutschen Sprache, die transparent ist, gehen wir davon aus, dass die Schwierigkeiten, die auftreten können, sich eher auf die Leseflüssigkeit beziehen, also auf die Lesegeschwindigkeit beziehen. Die Lesegenauigkeit ist in der deutschen Sprache nicht so sehr betroffen. Das heißt, am Ende der ersten Klasse können die meisten Kinder die Wörter genau lesen, so wie sie dastehen. Allerdings lesen sie nicht schnell genug, um das Gelesene auch verstehen zu können am Ende. Und Leseverständnis ist sozusagen das ultimative Ziel des Lesens. Und das ist in der deutschen Sprache durch die Lesegeschwindigkeit, wenn da Probleme auftreten, besonders auch geprägt. Also eine niedrige Lesegeschwindigkeit führt auch zu Leseverständnisproblemen. In der englischen Sprache, die weniger transparent ist, oder in der französischen Sprache, ist natürlich auch die Lesegenauigkeit total wichtig, weil dort natürlich verschiedene Laute in unterschiedlicher Weise ausgesprochen werden können, was natürlich das ja, mit ein beeinflusst, wie das Wort dann ausgesprochen wird, dass es dann überhaupt dann verstanden werden kann. Und wie gesagt, mit der Lesegenauigkeit ist es in der deutschen Sprache relativ einfach, sage ich jetzt mal unter Anführungsstrichen, weil eben die Lesegeschwindigkeit eher eine Rolle spielt.
Okay. Das heißt, ich gehe mal auch davon aus, dass da dann natürlich auch die Diagnose ansetzt und dass man dann sieht, ah, okay, dieses Kind liest nicht so genau, liest nicht so schnell und dass man da dann sieht, okay, möglicherweise müssen wir da an eine LRS denken
Genau.
oder.
Kinder mühsames Lesen zeigen, das heißt, wenn sie sich wirklich Buchstabe für Buchstabe das Wort erlesen müssen, wenn die Lesegeschwindigkeit niedrig ist, wenn das Gelesene nicht verstanden wird, das sind Anzeichen für eine vorliegende LRS.
Okay. Und zeichnet sich sowas aber beispielsweise auch schon im Kindergartenalter ab? Oder also gibt es da schon bestimmte Punkte, worauf man achten kann und wo man sagen kann, wenn wir das schon feststellen im Kindergarten, dann ist eigentlich relativ wahrscheinlich oder eine höhere Wahrscheinlichkeit da? Oder wie ist das?
Durch die Vorläuferfertigkeiten, die auch im Kindergartenalter erfasst werden können, können natürlich auch Schwierigkeiten frühzeitig identifiziert werden im Idealfall. Es gibt Reimspiele, es gibt solche Spiele, wo die Kinder den ersten Buchstaben des Wortes erraten können bzw. nennen sollten. Da Schwierigkeiten auftreten, ist es schon auch durchaus ein Hinweis darauf, dass da eben Schwierigkeiten vorliegen können, die nicht unbedingt für eine LRS sprechen müssen, aber wo man so ein bisschen eben drauf achten kann und eventuell noch weitere Fördermöglichkeiten einleiten kann, um das frühzeitig präventiv auch behandeln zu können. Aber das ist natürlich nicht immer gegeben und auch nicht immer möglich, aber es gibt durchaus Möglichkeiten im Kindergartenalter, solche Schwierigkeiten festzustellen.
Okay. Gibt es denn weitere Signale, auf die Eltern, Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher eben achten sollten?
Ich hatte mich ja vorhin relativ stark auf die Leseproblematik fokussiert. Und natürlich ist es so, dass auch im Rechtschreibprozess Auffälligkeiten auftreten können, die be sich bemerkbar machen. Natürlich machen alle Kinder Fehler beim Erlernen vom Lesen und vom Rechtschreiben. Und es ist so, dass die Fehler, die da auftreten im Prozess des Schreiberwerbs bei Kindern, die Schwierigkeiten haben, die Fehler sind ja, durchaus höher, also die Anzahl der Fehler ist höher als der Durchschnitt der anderen Kinder. Da werden Buchstaben vertauscht, Buchstaben hinzugefügt, Wörter total ausgelassen, auch falsch ausgeschrieben sozusagen. Häufiger ist es so, dass die Fehler auch nicht konsistent sind. Das heißt, die Kinder schreiben ein Wort in einer falschen Weise beim ersten Mal, beim zweiten Mal können sie das Wort in komplett anderer falschen Weise aufschreiben. Und das macht es ein bisschen natürlich schwieriger und da gibt es auch Auffälligkeiten, was das angeht. Kinder, die Probleme im Lesen und Rechtschreiben haben, das zeigt sich ja durch das Vorlesen in der Gruppe, auch beim Vorlesen zu Hause, beim Schreiben von jeglichen Aufgaben, die, ja, die gemacht werden müssen. Das heißt, dass diese Kinder sozusagen auch auf der Verhaltensebene diese Fehler machen und diese auch dann sichtbar sind.
Wer führt denn eigentlich diese Diagnose genau durch? Passiert das an Schulen oder ist das, dass die Lehrer dann oder die Lehrkräfte dann sagen, so hier, mir ist da was aufgefallen, lassen Sie das doch mal testen? Wie genau passiert das?
Im schulischen Bereich können Lehrkräfte Schulleistungstests einsetzen oder auch Screenings beispielsweise einsetzen, um da eben zu schauen, welche Kinder Schwierigkeiten zeigen. Das ist aber nicht für eine Leserechtschreibstörungsdiagnose ausreichend. Das heißt, es sollten dann weitere Stellen besucht werden. Das sind bestimmte Beratungsstellen, die Diagnostik durchführen können, aber auch Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Psychiaterinnen. Die können dann auch gezielte Diagnostik dann durchführen, die auch eine Diagnose ermöglichen.
Aha. Und das sind dann sozusagen verschiedene Diagnoseinstrumente, die dann auch so, ja gut, wahrscheinlich dann sowohl das Lesen als auch die Rechtschreibung untersuchen.
Genau, es wird immer empfohlen, das Lesen und das Rechtschreiben mittels Tests zu überprüfen. Zusätzlich wird dann auch die Intelligenz der Kinder überprüft, weil natürlich bei einer LRS die allgemeine Lernfähigkeit gegeben sein muss. Und sozusagen nur die Probleme im Lesen und Rechtschreiben auftreten können. Das heißt, da wird genau unterschieden, dass das Niveau der Kinder im Lesen und Rechtschreiben deutlich unter dem Leistungsniveau, was aufgrund der Intelligenz und des Alters zu erwarten wäre, liegt.
Nächste Sache. Als wir über die Dyskalkulie gesprochen hatten, hatten Sie ja gesagt, dass das eigentlich überdurchschnittlich Mädchen sind, die davon betroffen sind. Und bei LRS geht man ja, habe ich irgendwo gelesen, schon eher so davon aus, es sind mehr Jungs, die es betrifft. Ist das richtig?
Genau, also es gibt Hinweise, dass Jungen häufiger betroffen sind als Mädchen und das kann verschiedene, noch nicht vollständig geklärte Ursachen haben. Es gibt genetische Faktoren, Entwicklungsunterschiede, soziales Rollenverhalten, was mit als Erklärungsmöglichkeiten genutzt wird, aber so gänzlich geklärt ist das noch nicht.
Vererbt sich LRS eigentlich auch?
Es gibt Hinweise aus Studien, die gezeigt haben, dass in Familien, in denen eine Person, also ein Elternteil von LRS betroffen wird, dass in solchen Familien eben auch häufiger LRS bei Kindern, also bei Nachkommen gefunden wird. Das heißt, es wird davon ausgegangen, dass die genetische Komponente auch eine Rolle spielt.
Vor einigen Jahren hatten Kinder, bei denen irgendwie LRS festgestellt worden ist, irgendwie noch ein ganz anderes Standing. Oder wie ist das jetzt, wenn Kinder das haben? Wie belastend ist das eigentlich für die Kinder, für die Familie?
Für viele Kinder ist es tatsächlich eine Entlastung, wenn ein Namen sozusagen für die Problematik gegeben wird, in dem dann durch den diagnostischen Prozess die Schwierigkeiten festgestellt werden. Und natürlich trifft das nicht auf alle zu, aber es ist für viele, wie gesagt, eine Entlastung. Es gibt im schulischen Bereich Möglichkeiten, die Schwierigkeiten zu berücksichtigen. Das heißt, man kann dort eben Nachteilsausgleich stellen, Fördermöglichkeiten im schulischen Bereich in die Wege leiten. Und wenn das nicht ausreicht, gibt es auch außerschulische Angebote, die wahrgenommen werden können. Das heißt, da wird auch im schulischen Bereich viel Unterstützung angeboten für Kinder. Natürlich wird das dann in regelmäßigen Abständen auch geprüft, um den Lernstand der Kinder dann nochmal anzupassen, die Lernpläne anhand der erreichten Ziele anzupassen. Und es wird, wie gesagt, auch darauf geachtet, dass im schulischen Bereich Unterstützung auch im emotionalen Sinne gegeben werden kann, weil auch eine belastende Situation für die Betroffenen ist.
Okay. Da kommen wir dann tatsächlich ja auch zu den Behandlungs- und Fördermöglichkeiten. Welche gibt es denn da genau?
Es wird, wie gesagt, zwischen schulischen und außerschulischen Angeboten unterschieden. Im schulischen Bereich gibt es Förderunterricht, diese Methoden können dann innerhalb der Klasse stattfinden. Häufig ist es dann aber in Form von zusätzlichen Stunden im schulischen Kontext durchführbar.
Was passiert da, wenn ich nur, dass ich selber mal verstanden habe, was passiert denn da? Wird dann einfach jedes Wort mehrfach aufgeschrieben und trainiert oder was genau kann man machen? Gerade weil Sie ja auch gesagt haben, wenn man eben die Wörter falsch schreibt, aber dann eben einmal so falsch schreibt und das andere Mal so falsch schreibt, da klingt es für mich, dass es auch schwierig ist, einfach durch pures Wiederholen, und das ist ja auch was man aus Familien hört, dass dieses pure, so kommen wir setzen uns jetzt hin, du schreibst das jetzt auf, du schreibst das jetzt nicht nur dreimal auf, sondern du schreibst es 10-mal auf, damit das besser hängen bleibt. Ist das die Methode der Wahl oder was macht man da genau?
Ja, es gibt unterschiedliche Methoden und unterschiedliche schulische Angebote, die das umfassen. Wenn wir uns auf das Rechtschreiben sozusagen jetzt erstmal fokussieren, da gibt es Methoden der Regelvermittlung, dass die Kinder lernen, wie zum Beispiel Wörter geschrieben werden können, also wo das stumme H hinkommen darf und wo nicht, weswegen bestimmte Wörter in einer bestimmten Art und Weise geschrieben werden können und nicht. Das heißt, durch die Regelvermittlung nochmal detaillierter, nochmal genauer, wird auf jeden Fall versucht, diese Schwierigkeiten zu überwinden. Das Mehrschreiben bzw. das mehrfache Aufschreiben von Wörtern ist eine Methode, die häufiger auch gewählt wird. Und es wird in Kombination mit dem Vorlesen und dem Lesen generell auch unterstützt, weil je mehr gelesen wird, desto mehr wird man den Wörtern sozusagen ausgesetzt und desto eher besteht die Chance, dass überhaupt mentale Einträge im Lexikon gespeichert werden können, dass da sozusagen das Kind die Wörter auch erkennt. Und es wird, wie gesagt, auch durch das Silbenlesen nochmal versucht, die Wörter in Silben zu unterteilen, um so auch eine bessere Strategie sozusagen für das Kind zu entwickeln, solange das noch nicht so ganz automatisiert wird. Aber natürlich wird daran gearbeitet, dass die Wörter nicht Silbe für Silbe gelesen werden, sondern eben als Ganzes erkannt werden und dann schnell genug gelesen werden können, damit das Leseverständnis einfach da ist.
Das klingt für mich nach einer ganzen Menge Arbeit. Also ich musste jetzt gerade auch dran denken, als ich jetzt mich noch vorbereitet hatte, eben habe ich gelesen, dass auch dass ja verschiedenste bekannte Leute eben tatsächlich auch betroffen gewesen sind von Legasthenie, aber eben unter anderem John Irving ist mir gerade aufgefallen, der dann auch noch, und da ist dann auch noch ein Zitat gebracht worden: Schreiben ist wie Ringen, man braucht Disziplin und Technik, man muss auf eine Geschichte zugehen wie auf einen Gegner. Ich so dachte, okay, also ich mag den tatsächlich auch sehr gerne, den John Irving, und das Ringen war ja schon, ist ja schon ein häufiges Thema bei ihm in den Büchern, aber ich fand das ganz spannend, so dieses Schreiben ist wie Ringen, weil das ist ja, man ringt ja auch tatsächlich dann mit den Worten, mit den Buchstaben. Also ich fand dieses Bild ganz gut. Aber dazu noch die Frage: Es ist ja sowieso schon, wenn Kinder nicht davon betroffen sind, jetzt von einer Lernstörung, für die ist es ja auch schon immer so das Lernen, so um Himmels Willen, ich habe keine Lust, der innere Schweinehund, und eigentlich, ich würde doch jetzt viel lieber Fußball spielen oder ich würde doch jetzt viel lieber zocken oder was auch immer. Es ist ja dann, wenn man betroffen ist davon, muss man ja noch mehr machen und muss man ja noch mehr sich diesen Kämpfen aussetzen. Was können denn Eltern, Lehrkräfte tun, damit dieser Kampf irgendwie leichter wird für die Kinder? Vor allen Dingen, sie kämpfen ja häufig selber eben. Also das ist ja auch eine Geduldsprobe für die Eltern oft genug.
Ja, Sie haben es gerade gesagt, es ist ein sehr, sehr mühsamer Prozess, sowohl für die Kinder als auch für die Angehörigen, für die Eltern vor allem. Und Eltern können ihre Kinder unterstützen, indem sie frühzeitig mit den Kindern zusammenlesen, auch eine Umgebung schaffen, in der ohne Druck gelesen werden kann, ohne Druck auch geschrieben werden kann. In der Schule ist es natürlich auch so, dass da durch verschiedene andere schulische Aktivitäten Lehrkräfte häufig auch unter Schwierigkeiten oder beziehungsweise nicht unter Schwierigkeiten leiden, sondern eher Schwierigkeiten damit haben, auch genug Zeit einzuräumen dafür für einzelne Kinder. Und es ist ein sehr, sehr schwieriger Prozess. Das kann ich so unterschreiben.
Ja, wie gelingt das ohne dieses, ich musste gerade aufhören, als Sie gesagt haben, ohne Druck. Wie gelingt das? Also so, dass man sagt so, ja, komm, setz dich hin und wir machen das jetzt ohne Druck. Das ist ja trotzdem, für die Kinder ist es ja häufig schon ein Druck. Wenn man sagt so, komm, mach doch jetzt mal so, mach das jetzt noch fertig in 5 Minuten, setzen wir uns dann zusammen hin und so. Und dann so, ich habe aber keine Lust. Dann an dem Punkt fängt man ja schon an, so ein bisschen Druck zu machen. Also was gibt es da so wirklich so Strategien, die irgendwie auch vermittelt werden, wo dann ganz konkret ist, wie dieses ohne Druck aussehen könnte?
Es gibt in jedem Fall die Möglichkeit, je nachdem wie alt das Kind ist, auf eine spielerische Art und Weise Lesen und das Schreiben einzuführen beziehungsweise auch zu fördern, Reimspiele zu spielen mit dem Kind, generell solche Spiele, die sich auf Wortebene sozusagen beziehen, mit einzuführen, auch Zettelchen beispielsweise sich schreiben zu lassen, wo dann einfach geschrieben werden kann. Wenn aber tatsächlich dann Hausaufgaben gemacht werden müssen, beziehungsweise Übungen gemacht werden müssen, ist Geduld an erster Stelle. Ja. Und ein Belohnungssystem aufzubauen, was für die Kinder auch total hilfreich sein kann. Im Prinzip ist es jetzt kein Rezept da, was ich Ihnen gerade geben kann, für alle Kinder angewendet werden kann, wo alle Eltern sozusagen zugreifen können. Geduldig bleiben, wertschätzend mit dem Thema umgehen, Fehler nicht als Hauptpunkt sozusagen in den Vordergrund stellen lassen, eine positive Fehlerkultur haben. Kinder dürfen Fehler machen und sollen auch Fehler machen und das auch sozusagen auch annehmen, dass das nicht sozusagen ohne weiteres funktionieren wird beim ersten Mal, sondern dranbleiben. Wertschätzend mit dem Kind umgehen, emotionale Unterstützung anbieten und das Kind sozusagen auf diese Art und Weise bestmöglich unterstützen zu können.
Ist es dann tatsächlich auch so, dass die Kinder peu à peu Wort für Wort lernen, wie es geschrieben wird, wenn man jetzt beispielsweise die Rechtschreibstörung nimmt? Also, dass man irgendwann erstmal noch Probleme hat mit dem Wort, nehmen wir jetzt einfach das Wort Schreiben, dass es irgendwie komisch läuft, dass die Buchstaben durcheinander gebracht werden, dass das SCH nicht so geschrieben wird, wie es soll und so. Und dass dann aber peu à peu dieses Wort irgendwie verinnerlicht wird und von dem ausgehend bilden sich dann auch wieder alle möglichen anderen Wörter. Richtig, korrekt? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Dieser Lernprozess ist sehr unterschiedlich bei Kindern. Das heißt, ich kann Ihnen das jetzt nicht so pauschal beantworten, dass es für alle Kinder so abläuft. Es wird aber anhand von diagnostischen Verfahren festgestellt, also es gibt diagnostische Verfahren, die angesetzt werden können, wo eben festgestellt werden kann, welche Stellen die schwierigen Stellen für das Kind sind. Wir haben ja mit unserem Londi-Screener die Möglichkeit, erstmal festzustellen, in welchem Bereich sozusagen die Kinder Schwierigkeiten haben, ob das Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen ist. Wir unterscheiden ja zwischen einer isolierten Rechtschreibstörung, wenn nur Probleme im Rechtschreibbereich auftreten. Und es gibt aber auch Kinder, die im Lesen und im Rechtschreiben Problematiken aufweisen.
Ja.
Nachdem, in welchem Bereich die Schwierigkeiten auftreten, dieser Bereich soll dann entsprechend auch gefördert werden. Das heißt, es macht wenig Sinn, Kinder im Lesen zu fördern, explizit, die nur, sage ich jetzt mal, im Bereich des Rechtschreibens Probleme haben. Natürlich ist das Lesen vorteilhaft und nützlich für das Erlernen vom Schreiben, also von auch Rechtschreibung. Allerdings unterscheidet man da auch zwischen diesen zwei Bereichen, die betroffen sein können. Und nachfolgend können dann auch diagnostische Verfahren eingesetzt werden, die detailliert dann nochmal sich anschauen, ob beispielsweise die Regel, also wie die Rechtschreibregeln betroffen sind, dass das Kind nicht weiß, welches Wort groß oder klein geschrieben wird oder ob es Probleme hat mit zusammengesetzten Wörtern, mit welchen Fehlern auch immer. Da gibt es auch die Möglichkeit, detailliert nochmal reinzuschauen und gezielt dann Förderung für das Kind auch auszuwählen. Das heißt, es würde wenig Sinn machen, ein Kind zu fördern, welches ja weiß, wie Wörter geschrieben wird, aber Schwierigkeiten hat, Groß- und Kleinschreibung auseinanderzuhalten. Da wird es wenig Sinn machen, dieses Buchstabe für Buchstabe Förderung einzusetzen, sondern eher darauf zu achten, dass das Kind lernt, wann schreibe ich das Wort klein und wann schreibe ich das groß. Mhm. Aber wie gesagt, die Fehler, die Kinder zeigen, beziehungsweise die Schwierigkeiten, die sie haben, sind häufig noch viel, viel komplexer, sodass man dann eben ja, ganz gezielt schauen muss, in welchen Bereichen die Schwierigkeiten liegen, um diese gezielt zu fördern.
Mhm. Okay. Gehen wir mal davon aus, jemand hat die Diagnose jetzt gekriegt und kriegt eine Förderung. Was darf man denn hoffen? Also so, sagen wir mal, das Kind kriegt die optimale Förderung, die jetzt gerade verfügbar ist. Darf man hoffen, dass das eine Sache ist, die sich dann von selber ergibt? Oder muss man einfach damit rechnen, dass man das ganze Leben lang auch davon betroffen bleibt? Eben, also, dass es immer wieder Probleme geben wird mit dem Lesen oder mit dem Schreiben?
Wenn Kinder Förderung erhalten, ist es ist es schon mal sehr, sehr gut. Und das kann in vielen Fällen dazu führen, dass Schwierigkeiten abnehmen, dass sich die Lese- und Rechtschreibleistung deutlich verbessern. Es wird auch davon ausgegangen, dass natürlich immer wieder Schwierigkeiten auftreten können, auch später im Erwachsenenleben, aber durch die Förderung können erhebliche Schwierigkeiten behoben werden. Natürlich ist es ein sehr mühsamer Prozess und nicht in allen Bereichen und nicht für alle Kinder im gleichen Ausmaß zu betrachten. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch Kinder geben, die trotz dieser Förderung weiterhin Schwierigkeiten haben. Aber eine Förderung zu erhalten ist sehr wichtig und kann, wie gesagt, in vielen Fällen dazu führen, dass diese Schwierigkeiten eben fast weitgehend auch behoben werden.
Okay. Und wie ist das, wenn jetzt beispielsweise, es gibt ja auch viele Erwachsene, die als Kind auch schon davon betroffen gewesen sind, aber eben zu Zeiten, als man noch nicht so ein Bewusstsein für LRS hatte. Kann man sich als Erwachsener auch noch irgendwie bestimmte Fördermöglichkeiten aussuchen? Kann da was machen? Was geht da noch?
Es gibt durchaus auch Möglichkeiten für Erwachsene, sich Unterstützung zu holen. Die meisten Erwachsenen bzw. auch Jugendliche, die Probleme mit LRS haben, entwickeln bestimmte Strategien. Und diese Strategien können dann auch im Erwachsenenalter angewendet werden. Es gibt mittlerweile auch viele Schreibprogramme, die automatisch zum Beispiel das Geschriebene korrigieren. Durch den KI-Einsatz jetzt sowieso gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Es gibt auch viele Erwachsene, die dann durch das Vorlesen bzw. durch das Lesen der Bücher beispielsweise auch in eine Art Übung reinkommen. Aber natürlich gibt es auch verschiedene Anlaufstellen für Erwachsene, die genutzt werden können, um sich Unterstützung zu holen. Zum Beispiel beim Bundesverband für Legasthenie und Dyskalkulie, da gibt es hilfreiche Informationen für Erwachsene, was das LRS auch angeht. Das hatte ich auch beim letzten Mal in der Dyskalkulie-Folge erwähnt. Das ist eine super Seite, um da einfach sich Anlaufstellen konkret auszusuchen und sich auch Informationen holen zu können.
Okay. Da finde ich natürlich dann alle möglichen Arten von Behandlungsfördermöglichkeiten und wohin man sich mit bestimmten Problemen wenden kann.
Da gibt es, wie gesagt, Informationen und mögliche Anlaufstellen dafür und es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, sich auch in Lesekreisen beispielsweise zu erkundigen und daran teilzunehmen, je nachdem, was man so präferiert und welche Möglichkeiten man dann für sich auch einräumen möchte.
Okay. Und wie erkenne ich aber ein qualitativ hochwertiges Angebot?
Wir haben ja, wie gesagt, auf unserer londi.de-Seite hilfreiche Tipps für Eltern, was LRS angeht, zusammengestellt. Und dort ist auch eine Datenbank hinterlegt mit Diagnostik- und Fördermöglichkeiten, die genutzt werden können. Das heißt, alle Verfahren, die da drin sind in der Datenbank, sind wissenschaftlich evaluiert und die können einen guten Gewissen auch empfehlen. Es gibt auch vor allem im außerschulischen Bereich viele verschiedene Programme, die eingesetzt werden können und die sind im besten Fall natürlich auch wissenschaftlich evaluiert und können dann mit einem guten Gewissen auch eingesetzt werden. Also da würde ich darauf achten, dass es da sozusagen auch zertifizierte Programme sind, die irgendwo auch evaluiert wurden.
Aha, okay. Und mit welchen Kosten muss man rechnen, gerade wenn man im außerschulischen Bereich eben nach Fördermöglichkeiten sucht?
Das ist je nach Angebot sehr unterschiedlich und die Kosten sind meistens auch von den Eltern selbst zu tragen. In gewissen Fällen gibt es natürlich die Möglichkeit, über das Jugendamt die Kostenübernahme zu beantragen, aber das, da müssen sich die Eltern, wie gesagt, nochmal genauer erkundigen.
Ja, okay.
Ich kann Ihnen jetzt keine Zahl sozusagen nennen, weil das ist sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, wo man wohnt, in welchem Bundesland man ist. Und wie gesagt, da ist natürlich auch so, dass das Jugendamt auch kontaktiert werden kann wegen der Kostenübernahme. Da gibt es einen Prozess, der durchlaufen muss, um da eventuell die Kostenübernahme beantragen zu können.
Ja, aber es lohnt sich halt auf jeden Fall, da irgendwie auch zu gucken, dass man dran bleibt und schaut, dass man sich
in
das...
In jedem Fall. Also wir empfehlen Förderung in jedem Fall. Das kann sich positiv auf die Entwicklung auswirken, denn wir gehen auch natürlich davon aus, das Lesen und das Schreiben wird in jeglichen Bereichen des Lebens benötigt.
Ja.
Und wenn Kinder diese Förderung nicht erhalten, besteht natürlich die Gefahr, dass auch andere Auffälligkeiten gezeigt werden. Also dass da die Lernmotivation sinkt, ist total nachvollziehbar, aber es kann sich auch auf den schulischen Erfolg auswirken, auf die spätere Berufswahl. Das heißt, die Auswirkungen sind sehr, sehr groß. Und da ist natürlich eine frühzeitige Erkennung vor allem und rechtzeitige Förderung sehr, sehr wichtig, dass da eben die Möglichkeiten auch vorzeitig eingedämmt werden können und im besten Fall ein positiver Verlauf dann im Laufe des Lebens erreicht werden kann.
Okay, ist ja eigentlich schon ein ganz guter, ganz gutes Wort zum Schluss. Haben Sie eigentlich Percy Jackson gelesen? Das ist ja Kinder- und Jugendliteratur und wo es da um alle möglichen griechischen Götter und Helden geht, die von griechischen Göttern abstammen. Und tatsächlich ist es dann sehr zentral, dass die ganzen Helden da irgendwie auch von Legasthenie und gerne auch von ADHS betroffen sind. So.
Also ich habe das tatsächlich nicht gelesen. Ich bin ein großer Harry Potter-Fan.
Ja, okay.
Aber es gibt, wie gesagt, es ist auch wichtig für die Kinder auch Literatur zu finden oder eine Richtung zu finden, die ihnen Freude und Spaß bereitet. Das kann auch natürlich sehr, sehr hilfreich sein, um die Lesemotivation zu fördern, wenn Kinder das lesen, worauf sie Lust haben. Und
das stimmt natürlich.
Kommt ja natürlich auch aus dem Elternhaus, also Eltern, die selbst keine Bücher lesen, da können wir auch nicht erwarten, dass Kinder jetzt plötzlich Bücher von sich aus lesen. Das heißt, auch so eine Lesekultur in der Familie kann hilfreich sein, dass da auch die Kinder die Motivation haben, genauso fürs Schreiben. Ne? Es ist auch total wichtig, dass da auch gelesen wird, weil Lesen und Schreiben sehr, sehr eng miteinander verknüpft sind.
Ja. Und
genau.
Das aber ist es ja auch ein ganz guter Tipp mit dem Percy Jackson, weil tatsächlich habe ich auch mit einer, wir hatten das in der Bibliothek irgendwann halt erstmal ausgeliehen, um zu gucken, was das ist. Und die Bibliothekarin hatte selber erzählt, dass ihr Sohn, der sonst nie gelesen hat, dann irgendwann eben diesen Comic erstmal nur hatte. Also es gibt es halt auch als Comic und war davon dann so begeistert, dass er gesagt hat, jetzt möchte ich auch die richtigen Bücher lesen. Eben auch so kann es sozusagen gehen. Das ist auch tatsächlich was, ich finde, so für Jungs ist ja manchmal schwierig, dann auch so Stoffe zu finden zum Lesen. So Mädchen, habe ich immer den Eindruck, finden mehr eben auf dem Markt. Und ebenso ist es aber tatsächlich auch was, was meine Jungs sehr geliebt haben, so diese Geschichten von Percy Jackson. Aber ich glaube, viele kennen das jetzt mittlerweile auch schon. Ne?
Genau, ich habe es, wie gesagt, selbst nicht gelesen, aber auf jeden Fall davon gehört. Und das ist Ja, das A und O, das Richtige zum Lesen zu finden, was Spaß bereitet, was die Lesemotivation fördert, das ist wichtig.
Alles klar. Gibt es von Ihrer Seite ansonsten noch Sachen, die wir, die noch fehlen? Also ich habe das Gefühl, wir haben jetzt einen ziemlichen Rundumschlag auf jeden Fall schon mal geschafft.
Das denke ich auch. Es gibt natürlich viele Aspekte und Details, die noch weiter ausgeführt werden können, da bin ich mir sicher. Aber ich denke, für den ersten Überblick ist es erstmal so ausreichend. Und wie gesagt, auf der lonely.de-Seite gibt es sehr viele verschiedene Informationen für Eltern, aber auch für verschiedene andere NutzerInnengruppen, auch für Lehrkräfte. Und da können sich ja, Personen auch weiter informieren. Und wie gesagt, Bundesverband für Legasthenie und Dyskalkulie bietet ebenfalls hilfreiche Tipps und Anlaufstellen an.
Aha,
Und im
und
besten Fall bei den Lehrkräften in der Schule einfach mal nachfragen und in Kontakt bleiben, wenn da auch Schwierigkeiten sichtbar sind, dass da auf jeden Fall ein Dialog zwischen Eltern und Lehrkräften stattfindet. Das ist sehr, sehr notwendig und wichtig, weil natürlich eine Zusammenarbeit zwischen Schule und zu Hause stattfinden muss, damit die Kinder auch ausreichend und umfangreich sozusagen auch unterstützt werden können.
Aha, okay, super. Genau. Ja, dann auf jeden Fall hier nochmal unbedingt gehen Sie auch nicht nur auf die Seiten des Bundesverbands, sondern eben wirklich auch auf www.londi.de. Also jetzt muss ich es nochmal wiederholen, nachdem ich vorhin schon danach geguckt habe. Also Ludwig, Otto, Nordpol, Dora, Ida, das sind sozusagen die Buchstaben für Londi. Also es findet sich da auf jeden Fall viel, was man mitnehmen kann für alle möglichen Lernstörungen. Alles klar. Super, vielen Dank, liebe Frau Markovic. Das war wieder ein sehr schönes Gespräch mit Ihnen und ich wünsche viel Erfolg bei allen weiteren Forschungen natürlich rund um die Lernstörung.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
Alles klar, dann tschüss.
Tschüss.